Ich möchte über ein Thema sprechen, liebe Brüder, das ich vor einem Jahr gewählt habe, die Opferung Isaaks unter dem Leitthema das Leiden des Vaters im Leiden des Sohnes. Ich darf zunächst einmal die ersten Verse lesen, und zwar in Übereinstimmung mit den besten Übersetzungen aus dem Hebräischen, Tur Sinai, Buber, Zunz, auch Bader. Und es geschah nach diesen Dingen, dass der Gott, den Abraham erprobte oder prüfte, und er sprach zu ihm, Abraham, und er sprach, Hineni, hier bin ich, oder siehe, hier ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir zeigen werde. Die Juden nennen diesen Bericht aus 1. Mose 22, der uns durch die doppelte Sohneszahl sofort erinnert, auch an Psalm 22, Akeda, das heißt Bindung, Fesselung. Es ist das leuchtendste Vorbild des Leidens und der Auferstehung Jesu Christi und des ihn als Lamm opfernden Vaters. Und da möchte ich Ihnen gleich einmal die Frage stellen, sollte irgendein Engelfürst oder gar ein finsterer Engel die Absicht gehabt haben, durch diese Glaubensprobe Abrahams das größte und deutlichste und kostbarste Vorbild des Leidens des Sohnes Gottes zu geben, wenn doch der Apostel Paulus sagt, dass den Fürstentümern dieser Weltzeit, dass also den Engelmächten und schon gar den Finsternismächten, das Geheimnis der Weisheit des Kreuzes verschlossen ist. 1. Korinther 2. Sollten Sie ein Interesse gehabt haben, dieses prophetische Bild zu provozieren? Wir müssen hier einige Stolpersteine hinwegräumen. Da haben wir zunächst ein gefordertes Menschenopfer. Etwas Ungeheuerliches, wenn wir daran denken, dass es heidnische Religionen mit Menschenopfern gegeben hat. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich habe im Religionsunterricht der Schule dieses Thema aus der Abrahamsgeschichte nicht behandelt. Da habe ich den Kindern lieber was von Hänsel und Gretel erzählt. Aber hierdurch wird bereits prophetisch vorgeschattet, kein Tier kann den Menschen erlösen und die Menschheit und die Schöpfung Gottes, sondern nur der einzige Sohn, den der Vater lieb hat. Es ist eine ungeheure Glaubensprobe für Abraham. Und dann möchte ich Sie darauf hinweisen, dass hier steht, der Elohim, der Gott, erprobte oder prüfte Abraham. Nicht ein x-beliebiger Gott unter den Göttern im Unsichtbaren. Es hat ein Buch gegeben von einem Mann, der aus der Kabbala kommt, der jüdischen Lehre, die Paulus im Timotheusbrief ablehnt, weil es jüdische Fabeln und Geschlechtsregister und Mythen sind. Dieser Mann hat ein Buch geschrieben, Die Wirklichkeit der Hebräer, das auch ich besitze, und das manche kostbare Gedanken hat, aber leider hat er davon gesprochen, dass in Gott ein Dualismus wäre. Und er hat immer und immer wieder von der Macht der Elohim, der Götter, gesprochen, und von der Nachtseite des Elohim Yahweh, des Gottes Jahwe. Und es ist leider ein heimgegangener Bruder, den ich sehr verehrte und verehre, gewesen, der kritiklos diese Dinge aufgenommen und weitergegeben hat. Weshalb man hier immer wieder versucht, diese Glaubensprobe Abrahams einem Engelfürsten oder gar einem Finsternisengel zuzuschieben. Der Elohim, der Gott, ist der Gott und Heilige Israels. Dieser Ausdruck, der Elohim, wird niemals verwendet von irgendeinem Engel oder Finsternisfürsten. Und im Neuen Testament, was leider in unseren Übersetzungen nicht erscheint, steht in den Briefen der Apostel fast jedes Mal nicht nur Gott, sondern Hotheos, der Gott. Es ist der Gott und Heilige Israels. Da möchte ich Ihnen doch einmal die Frage stellen. Wer war es denn, der durch seinen Geist in den Propheten sein eigenes Leiden und seine Herrlichkeit danach vorausverkündigte? Der Geist Christi in den Propheten. Und so ist er der Elohim Israels, der Gott und Heilige Israels selbst, der hier das wunderbare prophetische Modell seines Leidens provoziert. Und deshalb kann er dann sagen, Vers 12, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Vers 16, und der Engel Jahwes, zu Deutsch der Beauftragte Jahwes, und das ist der Christus, rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht Jahwe, dass weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deinen Samen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und so weiter. Aber wie ist es denn dann mit der Aussage aus Jakobus 1, dass Gott niemanden versucht? Im Hebräischen steht übrigens das Wort erproben oder prüfen. Das Wort versuchen hat verschiedene Inhalte. Es kann einmal meinen die Glaubensprobe durch den lebendigen Gott, der dafür sorgen wird, dass wir auch Versuchungen erleiden, dass wir aber nicht über Tragvermögen hinaus versucht werden. Dieses Wort versuchen kann aber auch bedeuten, zur Sünde, zum Bösen versuchen. Und das tut der Feind. Und in Jakobus 1 ist dieser exegetische Zusammenhang gemeint. Nicht die Glaubensprobe. Ich lese Jakobus 1, Vers 13 bis 17. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Und ich möchte darauf hinweisen, wir werden es dann noch lesen, hier geht es um Versuchung zum Bösen, zur Sünde, zum Fall, zum Widerstand gegen Gott. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Vom Satan. Und selbst versucht er niemanden, und wir dürfen hinzusetzen, im Sinne des Zusammenhanges dieses Textes, zum Bösen. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ganz klar, Versuchung zur Sünde, Versuchung zum Bösen. Das tut nicht Gott. Das tut nicht der Vater. Dies kommt aus unserer eigenen Begierde, angestachelt von den Mächten des Bösen, von den Mächten Satans. Aber nun zum Text, zum heiligen Text dieses Kapitels. Ich möchte schon einmal den Gehorsam Abrahams herausstellen, angesichts einer unerhörten Glaubensprobe, die noch nicht einmal nur darin bestand, dass er seinen einzigen Sohn schächten oder opfern sollte, sondern die darin bestand, dass der lebendige Gott ihm gesagt hat, in Isaak soll dir dein Same genannt werden und durch dich und durch deinen Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Und die Probe, die stand darin, dass er durch Unglauben den lebendigen Gott hätte zum Lügner machen können. Stimmt das, was Gott gesagt hat, oder stimmt es nicht? Und da ragen drei Worte aus dem Text hervor, Vers 2, Vers 7 und Vers 11. Wo Abraham jedes Mal seinen Gehorsam bekundet in der Glaubensprobe durch den lebendigen Gott, indem er sagt in militärischer Kürze, siehe hier ich, wie Felsgestein, siehe hier bin ich und stehe dir, dem Gott und Heiligen Israels, zur Verfügung. Und da möchte ich Ihnen jetzt sagen, dies ist der Weg, aus dem Abraham ein Abraham wurde. Denn die Geschichte Abrahams erfüllt sich in Isaak, erfüllt sich in seinem einzigen Sohn, den er lieb hat. Und in dem Gott die Verheißung gegeben hat. So wie sich die Geschichte Gottes des Vaters in seinem einzigen erstgeborenen Sohn Jesus Christus heilsgeschichtlich erfüllt. Dazu ganz kurz aus Kapitel 17 ein Rückblick auf Verse 1 bis 6. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien Yahweh dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allherrscher. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen, sei zielstrebig. Und ich will meinen Bund setzen zwischen mir und dir und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, ich, siehe, mein Bund ist mit dir und du wirst zum Vater einer Menge Nationen werden. Und nicht soll hinfort dein Name Abram heißen, das heißt Vater in der Höhe, sondern Abraham soll dein Name sein, Vater einer großen Menge. Denn zum Vater einer Menge Nationen habe ich dich gemacht, und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nationen machen, und Könige sollen aus dir hervorkommen. Wie wurde aus dem einsamen Vater in der Höhe der Vater einer großen, unzählbaren Menge? Ihm wurde ein Buchstabe hinzugefügt. Es ist der hebräische Buchstabe He mit dem Zahlwert 5, der Buchstabe des Lebenshauches. Im ersten Schuljahr, wenn wir im ganzheitlichen Leseverfahren an das H kamen, da konnten wir ja die Buchstaben nicht in dieser Weise lautieren, da habe ich dann die Kinder diesen Buchstaben in die Hand sprechen lassen, dass sie den Atem merkten. Denken wir an den Auferstandenen, der inmitten seiner Jünger in seine Jünger hauchte und sagte, nehmet hin den Heiligen Geist. Der Buchstabe des Lebens. Abraham mit dem Zahlwert 243, dreimal, 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 drei. Und es ist nicht verwunderlich, dass im Neuen Testament sowohl Glaube als auch das Wort Glauben 243 Mal erscheint. Abraham wurde zum Abraham durch diesen hinzugefügten Buchstaben. Der Vater einer großen Menge. Und das gilt nun auch für unseren großen Gott und Vater, der in seinem einzig gezeugten Sohn und in seinem Erstgeborenen Jesus Christus seine Heilsgeschichte durchführt, weil unser Herr der Mittler der Schöpfung ist, der Mittler der Erlösung und der Mittler der Vollendung der Welt. Auch er bleibt nicht ein einsamer Vater in der Höhe, sondern er will zum Vater einer großen, unzählbaren Menge werden. Ja, zum Vater aller. Das begann damit, dass er seinen Sohn aus sich selbst herausstellte als das Gegenüber seiner Liebe mit den Worten, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das Ich Gottes, Ani, beginnend mit dem Buchstaben 1, Aleph, wird zu Beni, mein Sohn, beginnend mit dem Buchstaben 2, dem Bet. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Aber damit will es Gott nicht bewenden lassen. Nach Hebräer 2 will er durch seinen Sohn, den Herzog unserer Errettung, viele zum Heil führen, viele Söhne. So wie wir es auch in Römer 8 lesen, dass Gott denen, die ihn lieben und die er nach Vorsatz berufen hat, alle Dinge zum Guten mitwirken lässt, damit sie auf diesem Wege vollendet würden und dass Jesus der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist jetzt die unzählbare Schar derer, die da glauben in der Gemeinde Gottes im Leibe des Christus. Aber auch damit will Gott es nicht bewenden lassen, sondern nach 1. Korinther 15, wenn einmal die Herrschaft des Sohnes endet und einmündet in die Herrschaft Gottes des Vaters, wo auch der Sohn sich dem wieder unterordnen wird, der ihm das All untergeordnet hat, möchte Gott alles in allen werden. Und so wird der wahre Abraham, der Vater in der Höhe, glückselig in sich selbst, der nie eines Gegenwesens bedurft hätte, zum Vater einer großen, unzählbaren Menge. Der Isaak heißt Lachen, wohl in Erinnerung daran, dass die Sarah gelacht hat, als Gott die Verheißung gab, dass sie, die alte Uroma, noch einmal einen Sohn gebären werde. Aber da sehen wir auch das Lachen Gottes, des glückseligen Gottes und der Liebe Gottes, der da gesagt hat, dieses ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wo die Glückseligkeit Gottes in seinem Sohne deponiert ist. Und ehe der Sohn Gottes Mensch geworden ist, hat es Äonen gegeben, wo er als der Logos, als das Wort Gottes hingewandt war auf den Vater und wo Ströme der Liebe, des Lichtes, des Geistes und des Lebens zwischen dem Vater, dem Gott der Glückseligkeit und seinem Sohne hin und her brandeten. Er war wirklich der einzig Gezeugte und der Erstgeborene. Weiß nicht, ob Sie sich nicht wundern, wenn es hier heißt, nimm deinen Sohn, deinen Einzigen. Der Ismael war kein Erstgeborener und Einziggeborener mit Segensverheißung im Sinne Gottes, sondern er war ein Bastard. Und die später erzeugten Söhne aus der Ketura zählen nicht im Sinne der Verheißung Gottes. Und deshalb heißt es in 1. Mose 22, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Ach ja, da möchte ich Ihnen noch kurz einen Nebengedanken erwähnen aus dem Neuen Testament. Abraham hat nur einen Sohn im Sinne Gottes, wie auch der Vater aller Vaterschaften nur einen Sohn hat. Auch wenn es viele Söhne Gottes, Söhne Elohims gibt in der Engelwelt. Fünfmal steht im Neuen Testament dieses Wort Monogenetes, der einzig Gezeugte. Johannes 1, 14, wir schauten seinen Herrlichkeit als eines einzig Gezeugten vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig gezeugte Sohn, manche Handschriften haben sogar, der einzig gezeugte Gott, der in des Vaters Schoß ist, hat uns genaue Kunde von ihm gegeben. Exegese. Johannes 3, 16. So sehr hat Gott den Kosmos geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn preisgab, dahingab, überlieferte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren würden, sondern ewiges Leben hätten. Und Vers 18, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzig gezeugten Sohnes Gottes. 1. Johannes 4, 9, darin ist die Liebe Gottes uns gegenüber enthüllt worden, dass Gott seinen einzig gezeugten Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollten. Nun möchte ich Sie nicht ermüden. Fünfmal steht ebenfalls im Neuen Testament ein Wort von dem Erstgeborenen im Blick auf Jesus. Prototokos. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, der Erstgeborene aus den Toten. Nur so viel. Sie sehen, Bibelstudium lohnt sich und bringt reiche Früchte. Und dann dürfen wir uns noch kurz das Wort Bekor anschauen im Hebräischen, das aus drei Buchstaben besteht und das zu Deutsch Erstling bedeutet. Es ist der Buchstabe Bet mit dem Zahlwert 2, Sohneszahl. Der Buchstabe Kof mit dem Zahlwert 20, die zehnfache Sohneszahl. Und der Buchstabe Resch mit dem Zahlwert 200. Immer größere Mehrung des Sohnes und der Sohneszahl. Und Jesus mit dem Zahlwert 888 ist 4 mal 222. Denn Bekor, Erstling, hat den Zahlwert 222, die dreifache Sohneszahl. Aber damit lassen wir es jetzt bewenden. Der einzig Gezeugte und der Erstgeborene. Nun möchte ich noch einmal Vers 2 und 3 lesen. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Jitzrak, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Der Moria hatte also einige Hügel oder einige Bergspitzen. Und Abraham stand des Morgens früh auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knechten und Isaak seinen Sohn, und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gewiesen hatte. Ich habe hierzu etwas Wunderbares gefunden von einem israelischen Archäologen. Moria heißt ja Yahweh Asit, einen Berg. ein Wort von der Vorherplanung Gottes. Und von diesem einen unbebauten Gipfel des Moria sagt dieser jüdische Archäologe Folgendes. Er fügt auch eine Landkarte bei. Talmud Zebachim. Dort steht geschrieben, ursprünglich sollte der Tempel auf ein höheres Moria-Plateau gebaut werden. Doch Salomos Weise entschieden sich für die sogenannte niedere Höhe des Moria von 745 Metern. Dort, wo dann der Tempel erbaut wurde. Demgegenüber liegt die Moria-Spitze 790 Meter hoch. Und zwar im Westen außerhalb der damaligen Stadtmauern. Und da darf ich hinzufügen, der eigentliche Opferberg Abrahams wurde für das wahre Opfer Gottes freigehalten. Es ist nichts anderes als der Hügel Golgatha, auf dem unser Herr gekreuzigt worden ist. Noch heute heißt dieser kleine Hügel in der Liturgie vom 4. November Sahiri, mein Licht oder Lichtöffnung. Die Juden sagen, wenn einmal die Welt in Trümmer geht, vom Feuer überschwemmt wird, wird bloß noch der Felsen Sahiri herausragen und die Verstorbenen werden sich dort zum Gericht versammeln. Dieser Hügel ist von der Altstadt Jerusalems getrennt durch einen Graben, wo heute die Steinbruchstraße verläuft und das ist der ehemalige Steinbruch Hiskias. Und der Tempelplatz hat 144.000 Quadratmeter, das nebenbei gesagt. Aber nun zum Wesentlichen. Wann hat denn eigentlich Abraham seinen Sohn geopfert? Um ihn dann am dritten Tage im Gleichnis der Auferstehung Jesu Christi gleichsam aus den Toten wiederzuerhalten. Wir werden das dann noch in Hebräer 11 in aller Klarheit lesen. Er hat ihn in seinem Herzen geopfert bereits 3 Tage vorher. Früh am Morgen, als er Holz spaltete. Übrigens, wo ist die Sarah? Wurde sie nicht gefragt? In einer Art altertümlichen Feminismus? Wahrscheinlich war Sarah bereits gestorben. Es könnte durchaus sein. Und die Juden haben die Dinge berechnet und sie sagen, dass Isaak kein Knäblein von 5 Jahren war, sondern ein junger Mann zwischen 20 und 30 Jahren. Er hat seinen Sohn Isaak, den einzigen, den er lieb hat, geopfert, als er früh am Morgen Holz spaltete. Und jedes Mal dann, wenn das Beil durch das Holz fuhr, da war das ein Schlag gleichsam durch sein eigenes Herz. Und so waren es 3 Tage bis zu jenem Ort und bis zu jenem Zeitpunkt, wo er seinen Isaak durch das Handeln Gottes im Gleichnis der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten wiedererhielt. Und da dürfen wir an unseren Gott und Vater denken, der bereits vor Grundlegung der Welt Jesus als das Lamm geopfert hat. Und Jesus war bereit, diesen Weg zu gehen. Er hat einmal gesagt, niemand fordert mein Leben. Ich lasse es aus eigenem Entschluss. Auch der Satan hat sein Leben nicht gefordert, sondern dies geschah in einer klaren Absprache zwischen dem Vater und dem Sohn vor Grundlegung der Welt, längst ehe irgendein Wesen erschaffen worden war. denn er ist übergeben worden nach dem bestimmten Ratschluss und der Vorkenntnis Gottes. Er, das von Grundlegung der Welt an geschlachtete Lamm, möchte hierzu die bekannte Stelle lesen aus 1. Petrus 1, 17 bis 21. Und wenn ihr den als Vater anrufet, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr eines wisset, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid von eurem eitlen, inhaltlosen, von den Vätern her überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken, welcher zwar zuvor erkannt ist, vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden am Ende der Zeiten, um euretwillen, die ihr durch seine Vermittlung glaubet an Gott, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gegründet seien. Was für ein wunderbares Wort. Wissen Sie, da denke ich an Lukas 14, jenes Gleichnis über die Nachfolge, wo der Herr Jesus seine Jünger auffordert, vorher den Preis zu überschlagen und alles wohl zu überdenken, ehe sie den Entschluss fassen, ihm nachzufolgen. Er hat es also anders gemacht, als es heute in unseren Gemeinden geschieht, mit einer beinahe Zwangstaufe. Und mit Überredung der Kindlein. Und da bringt er ja dieses Gleichnis von dem Baumeister. Und das darf ich übertragen auf den Weltenbaumeister, auf unseren Gott und Vater. Da sagt er, da ist ein Baumeister, der hat angefangen zu planen und zu bauen. Und dann zieht er den Keller heraus und legt das Fundament und auf einmal merkt er, dass er kein Geld mehr hat, dass er es nicht habe, hinauszuführen. Er hätte sich einmal zuvor hinsetzen müssen und hätte die Kosten überschlagen müssen, ob er in der Lage wäre, diesen Bau zu errichten und zu vollenden. Und dann kommen seine Feinde und sagen, haha, der da hat begonnen zu bauen und er ist nicht in der Lage, es zu vollenden. Das dürfen wir auf Gott übertragen, auf den Weltenbaumeister. Wissen Sie, und da ist das Erschütternde, der Glaube der allermeisten Christen ist der, dass Gott zwar angefangen habe zu bauen, dass er aber nicht in der Lage ist, alles, was er geschaffen hat, zu vollenden und ans Ziel zu bringen. Und das wäre ja dann ein Triumph der Feinde Gottes, ein einzigartiger Sieg nicht des Lammes und des Vaters in Christo Jesu, sondern der feindlichen Mächte, die dann genau das erreicht hätten, was sie geplant haben. Luther wurde einmal gefragt, was hat Gott getan vor Grundlegung der Welt? Da hat er gesagt, er saß in einem Birkenwäldchen und hat Ruten geschnitten für die, die dumme Fragen stellen. Er hätte mal lieber im Neuen Testament nachlesen sollen. Denn da steht einiges über dieses Handeln Gottes vor Grundlegung der Welt. Er hat sein Lamm ersehen und der einzig gezeugte Sohn, der Isaak, das Lachen des glückseligen Gottes, hat zu diesem Wege ein totales Ja gesagt und hat sein Leben durch den äonischen Geist, durch den ewigen Geist bereits damals vor Grundlegung der Welt geopfert. Durch den Geist, der die Heilsgeschichte gestaltet. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn dahingab, preisgab, auslieferte. Es ist dasselbe Wort, das gebraucht wird von der Überlieferung des Sohnes Gottes durch Judas. der Vater seinen Sohn in die Vollmacht der Gewalt der Finsternis gegeben, hat gesagt, macht mit ihm, was ihr wollt. Ein unerhörtes Wort, die Preisgabe des Sohnes. Abraham opferte in seinem Herzen seinen Isaak, frühe am Morgen, der Morgen der Schöpfung Gottes, der Gottesmorgen. Und beide gehen nun den Weg miteinander. Dies steht zweimal in diesem Text, 1. Mose 22, einmal in Vers 3. Nein, Vers 6. Und Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaak, seinen Sohn, und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer, und sie gingen beide miteinander. Und dann auch noch einmal in Vers 8. Und Abraham sprach, Gott wird für sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer. Benni, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Dieses Miteinandergehen deutet auf den gleichen heilsgeschichtlichen Weg des Vaters und des Sohnes. Es ist ein Miteinandergehen ohne Dualismus, ohne innere Auseinandersetzung, ohne Wesenszwiespalt. Ein heilsgeschichtlicher Weg, den der Vater im Sohn vollzieht, in völliger Wesenseinheit mit dem Sohn. Es gibt keinen Dualismus in Gott, dem Vater. Wenn der Herr Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins, dann bedeutet dieses nicht, ich und der Vater sind ein und dieselbe Person. Sondern ich und der Vater, wir sind wesenseins. Völlige Wesenseinheit des Sohnes mit dem Vater, sodass der Sohn Gottes einmal sagen konnte, der Vater selbst hat euch lieb. Wissen Sie, da hat es einmal einen Theologen gegeben, der hat behauptet, über den Loskauf durch das Blut Jesu, der barmherzige Gott hat uns von dem gerechten Gott losgekauft durch Jesu Blut. Ja, wie viele Götter haben wir denn? Oder bekennen wir mit dem Volke Israel, höre Israel, Yahweh, dein Elohim ist ein einziger, einzig in seinem wunderbaren Wesen und ohne Dualismus. Und da halten wir es nicht mit den Heiden, die da meinten, sie müssten die Götter versöhnen durch irgendwelche Opfer, sondern da halten wir es mit der Aussage des Neuen Testamentes. Nicht wir müssen Gott versöhnen. Auch nicht im Sinne der mittelalterlichen Theologie, dass der Vater dieser Welt in einem glühenden Zorn gegenübersteht, und dass jedes Mal dann, wenn der Vater seinen Arm erhebt, um die Welt auszulöschen, der Sohn ihm in die Arme fällt und dieses Handeln Gottes vereitelt. Im Blick auf sein Blut, nein, der Vater selbst hat euch lieb. Gott, der Vater, hat uns mit sich selbst versöhnt. Der Versöhnende, das sind nicht wir, das wird nicht von uns gefordert. Sondern der, der versöhnt hat in Jesus Christus, seinem Sohn, ist der lebendige Gott, ist der Vater, Abraham und Isaak, Gott der Vater und sein Sohn Jesus Christus, gehen den gleichen Weg miteinander. Das wird übrigens in diesem Kapitel auch darin bestätigt, dass 17 Mal von Abraham die Rede ist und 17 Mal von Isaak. Wenn wir mitzählen die Erwähnung Sohn und Jüngling, beide einen Weg. Und noch einmal Vers 4, Am dritten Tage da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Es ist der Ort der Opferung und der Auferstehung Jesu Christi. Das Sehen des Ortes deutet hin auf den Vorsatz Gottes vor Grundlegung der Welt. Die Erwählung des Landes und des Volkes Israel, die Erwählung Israels als Jerusalems als der Stadt des großen Königs und des Hügels Golgatha, eines der Gipfel von Moria. Das sahen die Augen Gottes. Und wenn wir das einmal diesen dritten Tag auf den dritten Gottestag anwenden, das dritte Jahrtausend von dem gefallenen Adam an, dann finden an diesem dritten Jahrtausend, an diesem dritten Gottestag von 1000 Jahren einige Dinge statt. Die haben es alle zu tun mit dem erwählten Land, mit dem erwählten Volk, mit der erwählten Stadt Jerusalem. Und mit dem erwählten Hügel Golgatha, Moria. 2000 nach Adam, Geburt Abrahams. 2500 nach Adam, am Berge Sinai der Bundesschluss. 2986 nach Adams Fall, David kauft den Moria. Und etwa 3000 Jahre nach Adam und seinem Fall, der Tempelbau auf dem Moria durch Salomo. Das ist der Inhalt des dritten Tages. Am dritten Tage, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Es ist die Fernsicht Gottes, das Augenerheben Gottes. Wie wunderbar, dass auch wir in diese Vorplanung Gottes, in diese Vorherersehung und Auserwählung eingeschlossen sind, die wir erwählt sind als Glieder am Leibe des Christus vor Grundlegung der Welt. Nun möchte ich lesen Vers 5. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibet ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe oder der junge Mann wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Wir werden wiederkommen. Ist das eine Lüge Abrahams? Oder war er ein Prophet, von dem Jesus gesagt hat, Abraham sah meinen Tag und frohlockte? Wir werden dann noch die Lösung dieser schwierigen Frage in Hebräer 11 miteinander betrachten. Wir werden zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaak, seinen Sohn. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer, und sie gingen beide miteinander. Übrigens war es das Feuer offensichtlich von seinem letzten Lagerplatz oder von seiner häuslichen Feuerstatt, das er in einem Bronzekessel mit sich trug, natürlich nicht in bloßen Händen. Sehen Sie, die Knechte Abrahams müssen zurückbleiben. Die Opferung Isaaks ist ein Geheimnis zwischen Abraham und Isaak allein. Die Aufopferung Jesu des Sohnes Gottes ist ein heiliger Sperrbezirk, ein heiliges Territorium, ein Geheimnis zwischen dem Vater und dem Sohn. Ich erwähne noch einmal 1. Korinther 2, wenn die Fürsten dieses Äons gewusst hätten, dass das Kreuz Jesu zum Sieg Gottes und seines Sohnes führen würden, und wenn sie die Weisheit des Kreuzes erkannt hätten, dann hätten sie Yahweh Zebaoth, den Herrn der Herrlichkeit, keineswegs gekreuzigt. Eine klare Aussage. Das Zurückbleiben der Knechte weist uns auch hin auf die Tatsache, dass zwar die Engel hineinzuschauen begehren in das Geheimnis des Evangeliums noch heute, mit dem wir bedient werden, dass sie aber ferne standen, jedenfalls bei der Aufopferung des Sohnes Gottes auf Golgatha. Denn die Knechte Jahwes sind die Engel. Die Diener und Vollzieher seines Willens, einmal steht sogar in den Psalmen von den Lichtesengeln, sie seien die Täter seines Wohlgefallens, nicht nur seines Ratschlusses. Wir wollen also alles Wort Gottes ernst nehmen, aber hier müssen sie zurückbleiben, die beiden Knechte Abrahams, die beiden möglichen Zeugen. Sehen Sie, wenn wir die Evangelienberichte überschauen, da waren Engel bei der Geburt Jesu. Eine Menge der himmlischen Heerscharen, nicht nur Gabriel. Da waren Engel auch nach der Versuchung Jesu, als er bei den wilden Tieren war und von dem Satan versucht wurde, die dann kamen und ihm dienten. Da war ein Engel selbst in Gethsemane, der vom Himmel herabkam und ihn stärkte, als er in seinem Todeskampf dort war und seinen Willen eins machte mit dem Willen Gottes. Und es sind Engel zugegen bei der Auferstehung Jesu, die von dem Auferstandenen Zeugnis geben. Und auch bei seiner Himmelfahrt, die da sagen, was stehet ihr hier herum und schaut zum Himmel? Dieser Jesus wird wiederkommen in der gleichen Weise, wie ihr ihn habt auffahren sehen zum Himmel. Aber da ist das Kreuz Jesu. Da ist nicht die Schechina Gottes, die Lichteswolke Gottes. Da erschallt nicht die Stimme Gottes, dieser ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, sondern Todesschweigen liegt über Golgatha, über dem Sohn, der von Gott zum Fluche und zur Sünde gemacht wurde und der abgeschnitten wurde von den Augen des lebendigen Gottes. Und da erscheinen auch keine Engel, die ihn stärken oder die Zeugnis geben von ihm, dem Messias. Da hängt er ganz allein. Da bleibt auch der Esel zurück. Nein, ich leide nicht an einer wild gewordenen Fantasie. Sehen Sie Sacharja 9, das Zeugnis von dem auf einem Esel einziehenden Friedensfürsten in Jerusalem. Das habe ich den Kindern in der Schule gerne mit Dias versinnbildlicht. Einmal den Mann, der auf dem Esel sitzt und der von der Menge begrüßt wird als der König Gottes, der das Reich Gottes herbeiführt. Und zum anderen habe ich Ihnen ein Denkmal gezeigt von einem Generalissimus oder Feldherrn, der auf einem stolzen Rappen sitzt und das Schwert zieht. Aber lesen Sie einmal Sacharja 9 ganz. Das ist kein Pazifist, der da einzieht in Jerusalem. Das ist der König und Messias Israels, der nach seinem Einzug in Jerusalem die Herrschaft ergreift, der die Feinde Israels niederwirft und der die Völker dieser Welt sich unterordnet. So wie es Jakob prophezeit hat in seinem Segen über Juda. Aber da geht mitten durch Sacharja 9 ein großer heilsgeschichtlicher Graben zwischen dem ersten Einzug Jesu in Jerusalem und seinem nochmaligen Kommen. Dieses euer Haus wird euch wüst gelassen werden, so lange bis ihr sprechet, Baruch Haba Beshem Yahweh, gesegnet sei der, da kommt, im Namen Jahwes. Auch der Esel muss zurückbleiben. Und dann legt er das Holz auf seinen Sohn Isaak, der ohne Protest aber in einer beständigen Fragehaltung mit seinem Vater mitgeht. Er selbst trägt das Feuer des Gerichtes in jenem Kupferkessel in seinen Händen. Das Feuer der Gerichte liegt in der Hand Gottes und er trägt das Messer. Ich werde hier erinnert an jenen bewegenden Eingangschor der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach, wo es heißt, kommt ihr Töchter, helft mir klagen, seht wen? Den Bräutigam. Seht ihn wie? Als sein Lamm. Seht was? Seht die Geduld. Seht wohin? Auf eure Schuld. Seht ihn aus Lieb und Huld Holz zum Kreuze selber tragen. Kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Isaak trug das Holz. Und nun kommt jenes heilige Zwiegespräch. Vers 7 und folgende. Und Isaak sprach zu seinem Vater Abraham und sagte, Abi. Hätte er Aramäisch gesprochen statt Hebräisch, hätte er gesagt, Abba, lieber Vater. Jenes Wort, das der Herr Jesus im hohen priesterlichen Gebet in dreifacher Weise verwendet hat, Abba, lieber Vater, gerechter Vater und heiliger Vater, und das er selbst in Gethsemane noch einmal gesprochen hat, und dass wir getrieben durch den Heiligen Geist als Söhne ebenfalls sprechen dürfen. Denn der Heilige Geist ruft in unseren Herzen, Abba, lieber Vater. Und deshalb sollten wir auch beten zu dem Vater der Vaterschaften im Namen Jesu. Und nicht jene törichte Meinung vertreten, wenn wir zu Jesus, dem Heiland, beten, dann empfangen wir eher eine gnädige Erhörung, als wenn wir zu Gott, dem Vater, beten. Der Vater selbst hat euch lieb. Abi, Vater, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, Benni, mein Sohn. Das ist nun der Widerhall, wiederum aus Psalm 7, Psalm 1, Psalm 2 vielmehr, Vers 7, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Und er sprach, siehe das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham sprach, Gott wird für sich ersehen das Schaf zum Brandopfer. Doppelpunkt, Benni, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Das war die Antwort. Du, mein Sohn, eine verschlüsselte Antwort. Du sollst das Lamm sein, der wieder geopfert für die Sünden der Welt. Da hängt Jesus am Kreuz, ganz allein, abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes. Die Sonne verdunkelt sich. Es geschieht in Jerusalem ein Erdbeben, sodass sogar der schwere, große Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligsten von oben bis unten zerreißt und die Felsen zerreißen und legen die Felsengräber bloß und Leiber alttestamentlicher Heiliger erstehen aus dem Tode. Aber sie dürfen erst aus den Felsengräbern hervorgehen, bei der Auferstehung Jesu und dann vielen in Jerusalem erscheinen, ehe sie in der Wolke der Zeugen mit dem Christus hinauffahren ins Licht. Die Sonne verdunkelt sich, der Vorhang zerreißt, die Felsen zerreißen und Gottes Herz zerreißt. Meinen Sie nicht, dass der lebendige Gott in seinem Herzen gelitten hat, wenn der Sohn Gottes nun allein am Schandpfahl hängt und wie die Schlange am Pfahl leidet, wie der, der für das Böse und den Bösen und für alles Böse verantwortlich ist. der abgeschnitten ist von den Augen Gottes, von der Zuwendung seiner Liebe, seines Lichtes, seines Geistes und seines Lebens und der nun allein leidet, Gottes Herz zerreißt. Aber da ist mir eines groß, Hiob 36,5, das, was ich auch oft bete, wenn ich in der Schwachheit stehe. Du, o Gott, bist groß an Kraft des Herzens. Das hat der Vater durchgehalten und ausgehalten. Nun noch einmal der scheinbare Widerspruch, die scheinbare Lüge Abrahams. Ich und Isaak, wir werden zurückkommen, wir werden wiederkommen. Hebräer 11, Vers 17 bis 19 möchte ich lesen. Es sind 33 Wörter im Grundtext. Hebräer 11, 17 bis 19. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, oder erprobt wurde, den Isaak geopfert. Er hat ihn geopfert. 3 Tage vorher, ehe er den Moria erreichte. Und der, welcher die Verheißungen empfangen hatte, brachte den Eingeborenen dar, über welchen gesagt worden war, in Isaak soll dein Same genannt werden. Und da war eben die Frage, entweder stimmt es, dass die Verheißungen Gottes Ja und Amen sind und dass die Gnadengaben und Berufungen Gottes niemals bereut werden von ihm und dass er treu bleibt, selbst dann, wenn wir untreu sind und dass Gott nicht lügen kann, sodass wir sagen müssen, hier ist eine Grenze seiner Allmacht. Eine freiwillige Wesensbegrenzung Gottes? Entweder ist das wahr, oder der Gott, der gesagt hat, in Isaak soll dein Same genannt werden und durch deinen Samen sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden, dieser Gott hat gelogen. Wenn er jetzt von dir fordert, dass du deinen Sohn schächtest, durch einen Kehlschnitt. Und Isaak lag bereits gefesselt auf dem Altar. Wir erfahren nichts von einem Protest, von einem Aufbegehren des Sohnes Abrahams. Ich weiß nicht, ob er etwas gesagt hat, aber das Schweigen des heiligen Textes weist uns hin darauf, dass Jesus niemals einen Protest erhoben hat gegenüber der Vorplanung Gottes, dass er das Lamm Gottes werden sollte. Da liegt er, der Gebundene. Und da hat Abraham in dieser unerhörten Glaubensprobe eine Schlussfolgerung gezogen. Da hat er gerechnet, so wie wir rechnen. 2 plus 2 gleich 4, 2 mal 4, 2 mal 2 gleich 4 oder 3 mal 3 gleich 9. Indem er urteilte oder rechnete, dass Gott auch aus den Toten zu erwecken vermöge, von woher er ihn auch im Gleichnis, nämlich im Gleichnis der Auferstehung Jesu Christi, wieder empfing. Was ist das doch für eine kühne Glaubensleugnung? Logik, die da aufbaut, auf der Grundlage, dass Gott nicht lügen kann und dass er seine Verheißungen beschworen hat bei sich selbst und bei seinem hochheiligen Namen, damit endlich ein Ende allen Widerspruchs sei, hoffentlich auch bei den Theologen. Wissen Sie, wer nunmehr zweifelt an den beschworenen Verheißungen Gottes, begeht Majestätsbeleidigung. Das ist nun die 2. Auflagung einer Testsituation, die Abraham schon einmal erlebt hat, und worinnen er sich bewährt hat. Und so gibt es wirklich einen Glauben in der Ausreife. Ich möchte ganz kurz noch Römer 4, Vers 19 lesen. Und nicht schwach im Glauben sah er nicht seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an. Einige Texte haben, nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an. Er war nämlich ein Realist, kein Utopist. Da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, aber er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und er war der Vollgewissheit, dass Gott, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Ja, das war die heilige Schlussfolgerung damals und das war die heilige Schlussfolgerung beim Opfer seines Sohnes. Wenn nun Isaak durch meine Hand sterben muss, dann wird Gott ihn sofort und augenblicklich aus dem Tode wieder auferwecken. Was für ein kühner Glaube. Und ich glaube, wir stehen alle unter dem Eindruck, dass unser Glaube in den Testsituationen und Glaubensproben unseres Lebens da nicht mithalten kann. Auch wenn wir uns meist turmhoch überlegen fühlen über den Glaubensmännern des Alten Bundes. Wir sind ja eine Elite, liebe Brüder, durch Gottes Gnade, weil wir Geliebte Gottes sind in dem Sohn. Nun noch einmal, ich möchte den heiligen Text doch zu Ende lesen aus 1. Mose 22. Ab Vers 10, und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schächten. Da rief ihm der Engel Jahwes, der Beauftragte Jahwes. Das ist der Christus auf der Handlungsebene der Engel bei seiner ersten Erniedrigung. Vom Himmel zu und sprach, Abraham, Abraham, eine der sieben Doppelnamen in der Heiligen Schrift. Und dieser sprach, hier bin ich. Und der sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem jungen Mann und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder dahinten, im Dickicht festgehalten durch seine Hörner. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer an seines Sohnes Stelle. Und Abraham gab diesen Ort den Namen, Jahwe wird er sehen. Daher heutigen Tages noch gesagt wird, auf dem Berge Jahwes wird er sehen werden. Und der Engel Jahwes rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht Jahwe, dass weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deinen Samen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und dein Same wird besitzen das Tor seiner Feinde und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. So spricht der Engel Jahwes im Auftrag Gottes des Vaters. Gott hat seinen Sohn nicht vorenthalten. Ihn, der auch der Widder ist, der Passa-Widder. Ein anderes Vorbild des Leidens Jesu, der im Dornenstrauche Israels mit seinen Hörnern hängt. Die Hörner als ein Zeichen der absoluten Vollmacht. Noch in der Offenbarung wird uns dieses Lamm Gottes, dieser Widder Gottes gezeigt, mit 7 Augen, das heißt absoluter Allwissenheit, mit 7 Hörnern, absoluter Handlungsvollmacht und ausgerüstet mit den 7 Geistern Gottes, mit der 7-fachen Fülle des Heiligen Geistes. Und mit diesen Hörnern hängt er am Dornstrauch Israels. Der Dornstrauch Israel, das immer und immer wieder trotz des reichlichen Segensregens Gottes Dornen und Disteln hervorgebracht hat. Der Dornstrauch, in dem das heilige Feuer Gottes loderte, ohne ihn zu verbrennen. In diesem Dornstrauch der Widersetzlichkeit Israels hängt er wieder mit seinen Hörnern. Er, der dann auch die Dornenkrone trug. Möchte vielleicht noch ein letztes Wort sagen zu dieser Glaubensprobe. Muss Gott das tun? Wir haben eine Antwort gegeben. Er hat eines der großartigsten Vorbilder für das Leiden des Messias geschaffen. Und die andere Antwort für diese Glaubensproben, für das Proben und Prüfen, die finden wir in 5. Mose 13, Vers 4. Du sollst nicht hören auf Worte und Träume des Abfallspropheten. Denn Jahwe, euer Gott, prüft oder erprobt euch, um zu erkennen, ob ihr Jahwe, euren Gott, liebet mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. Und zu erkennen, ob ihr ihn liebet, ja, kann das Gott nicht auch ohne die Glaubensprobe? Sieht er nicht, was in unseren Herzen ist? Aber das Innere, auch wenn es von Gott erkannt und zuvor erkannt wird, muss offenbar werden in unseren Handlungen und Taten. Es ist der Apostel Paulus, der gesagt hat, ein jeder wird empfangen das, was er getan hat bei Leibesleben. Nicht, was er gedacht hat, sondern das, was er getan hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Unsere Herzensgedanken werden offenbar durch unser Handeln. Gott wollte auch hier bei Abraham erkennen, was in seinem Herzen war. Nunmehr erkenne ich, dass du Gott fürchtest und deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, mir nicht vorenthalten hast.